Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn man bei den vielen Negativmeldungen manchmal den Eindruck haben könnte, es gibt sie nicht, es gibt sie doch. Die tollen deutschen Unternehmer, mutig, innovativ, visionär und voller Tatendrang und Leidenschaft. Und er ist einer von ihnen, Robert Dahl, Familienunternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Und aus dem Erdbehof seines Großvaters hat er eine Erlebniswelt geschaffen, die tausende Besucher täglich glücklich macht und jetzt sogar nach Amerika expandiert. Der Beginn eines neuen Abenteuers, und hier ist der Abenteurer Robert Dahl, Gründer und Inhaber von Karls Erlebnisdörfern. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, was für eine tolle Vorstellung.
Das freut mich, dass es dir gefällt. Hast du denn heute schon eine Erdbeere gegessen?
Ja, ich habe genau 25, weil ich weiß, ich habe sie nämlich gezählt. Hab sie entkecht und dann danach püriert und getrunken.
Ist es so, dass es dein tägliches Ritual, 25 Erdbeeren?
Nee, eigentlich ein bisschen mehr, aber mehr waren nicht im Kühlschrank.
Aber schon täglich? Also
ja, ich versuche das, wenn es geht. Irgendwie. Ich esse auch nach wie vor eigentlich sehr gerne Erdbeeren und ich glaube daran, dass sie sehr gesund sind. Es gibt da so eine Studie und insofern esse ich die täglich. Ja.
Du machst auch einen sehr fröhlichen und auch gesunden Eindruck. Und ich bewundere die ganze Zeit dieses Tattoo an deinem Arm. Ist das nur so ein Rubbelbild oder ist das tatsächlich gestochen?
Das habe ich mir mal machen lassen, weil wir so einen kleinen Wettbewerb hatten in der Corona-Zeit. Wir hatten dann so einen Livestream gemacht, weil die Erlebnisdörfer mussten schließen. Dann gab es jeden Tag Livestream und dann mit verschiedenen Streamern, also ich war einer davon, und dann haben wir immer gebettelt, wer die meisten Zuschauer hat. Da habe ich gesagt, ich lasse mir live ein Tattoo machen im Tattoo-Studio, und das hat gut hereingehauen.
Und mittlerweile kann man das bestimmt auch bei den Erlebnisdörfern, oder?
Wir überlegen tatsächlich, weil es gibt inzwischen ganz viele Leute, die bei Karls arbeiten, die ein Erdbeer-Tattoo haben, irgendein Erdbeer-Tattoo. Und wir überlegen tatsächlich gerade, ob wir ein Tattoo-Studio an einem Standort eröffnen.
Diese ganzen Ideen, das ist das Bewundernswerteste bei euch, dass ihr immer wieder auf Neues kommt. Also du verkaufst nicht nur Erdbeeren, du verkaufst ja Erlebnisse und expandierst jetzt sogar in die USA. Du bist schon gekürt worden zum mutigen Unternehmer, zum innovativen Unternehmer, und hier die Laudatio quasi von Laura Neumeister.
So hat alles angefangen. Erdbeeren spielen im Leben von Robert Dahl die Hauptrolle.
Also irgendwie schon.
Was einst als Familienbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern begann, ist heute ein millionenschweres Freizeitparkuniversum.
2007, da haben wir gar nicht geahnt und auch nicht den Plan gehabt, dass wir mal so eine Art Freizeitpark werden. Wir waren einfach ein Erdbeerhof, der eine Traktorbahn hatte, weil wir das cool fanden.
8 Standorte sind's in Deutschland. Es herrscht reges Treiben. Manufakturen, Shopping, Achterbahn. Die Welt von Karls Erlebnisdorf und ihrem Gründer scheint grenzenlos.
Insofern haben wir noch Platz für Fantasie.
Und auch den Erdbeeren ist er treu geblieben. Investiert in moderne Anbau- und Erntemethoden sowie innovative Technik. Denn die kleinen roten Früchte sind der Schlüssel für seinen Erfolg. Er ist der Erdbeerkönig von Rövershagen, Robert Dahl.
Wahnsinn, Robert, und offensichtlich ein sehr glücklicher Erdbeerkönig. Man sieht dich nur strahlen. Hast du auch mal schlechte Laune oder gibt es da keinen Grund für?
Doch, ich habe auch mal Tage, in denen es mir nicht so gut geht, aber dann gucke ich nirgendwo in keine Kamera.
Ah, sehr geschickt, das machst du sehr gut. Lass uns mal ganz vorne anfangen, damit wir verstehen, wie das überhaupt alles begonnen hat. Wie kam die Erdbeere in dein Leben?
Eigentlich durch die Schwartauer Werke. Die haben 1950 ungefähr, glaube ich, in Bad Schwartau die Marmeladenfabrik gebaut, haben dann Vertragsanbauer gesucht. Mein Opa Karl, unser Namensgeber, der hat dann sich gemeldet. Und dann ist der Betrieb sehr schnell ein reiner Erdbeeranbaubetrieb geworden, dadurch in Ostholstein. Und dann hat mein Vater den übernommen, meine Schwester Ulrike und ich sind dann quasi auf dem Erdbeerfeld aufgewachsen. Ja. Und so, es gab kein Entrinnen.
Du hast ja dann auch Landwirtschaft gelernt.
Genau.
Bist aber nicht lange auf dem Erdbeerhof geblieben. Also dein Vater, kann man fast sagen, hatte ich vom Hof gehen.
Ja, so, aber auf eine sehr nette Art und Weise. Ja. Aber hat dann, ich habe dann in Polen Polnisch gelernt. Wir hatten damals sehr viele polnische Erntehelferinnen und Erntehelfer. Und da als ich noch in Polen war, da hatte mein Vater dann mir einen langen Brief geschrieben, da war ich 22 oder 21 war ich da, und hat vorgeschlagen, ob ich mich nicht auch selbstständig machen wollte in Mecklenburg-Vorpommern, da wo die Familie ursprünglich mal her war.
Ja.
Und dann, dann bin ich direkt von Polen dahin. Ich fand die Idee gut und dann ging das da los, ganz klein mit 10 Hektar Erdbeeren und ein paar Erdbeerbütchen in Rostock.
Dann hast du da in so einem Planwagen gewohnt, ne, und hattest einen Mitarbeiter oder so?
Genau, Dietmar Engel, der ist auch immer noch da.
Ehrlich?
Ja, der ist ein Jahr älter als ich. Und der ist immer noch ein treuer treuer Karlsianer, wie wir heute sagen. Ja. Und so fing das dann an und ist dann sehr dynamisch gewachsen.
Und hast du damals schon eine Idee, eine Vision gehabt, dass du eigentlich alles anders machen willst?
Nee, nicht so richtig. Ich habe schon immer so ein bisschen so den Drang in mir gehabt, so irgendwie was Größeres und so zu machen. Aber mein Vater hatte in diesem Brief, in den letzten zwei Seiten, ganz, eigentlich was ganz Visionäres reingeschrieben. Also über den Betrieb, wie dieser Landwirtschaftsbetrieb aussehen könnte. Ja. Und dann hat er in Klammern geschrieben, die endgültige Betriebsgröße wird durch die Absatzmöglichkeiten bestimmt. Und das stimmt natürlich heute noch, der Satz.
Ne? Und da hast du gedacht, ah, klick, klack. Ja, denke ich mal ganz
und an
groß.
Die Grenze sind wir noch nicht gestoßen, insofern.
Wir sehen hier die Verkaufskörbchen, die man ja immer auf diesem Bild im ganzen Norden sieht. Ja. War das deine Idee oder hatte die schon dein Vater?
Nein, die hat meine Schwester eigentlich zu uns getragen, also zu meinem Vater insbesondere. Die war damals in England auf einem Schüleraustausch und die Gastfamilie ist mit meiner Schwester nach Wimbledon zu einem Tennismatch. Dort wurden wie heute auch immer noch Erdbeeren mit Schlagsahne verkauft aus solchen Erdbeerhäuschen und das war damals was ganz Neues und das Foto hatte sie mitgebracht und dann hat mein Vater sofort diese Idee darin erkannt und mit einem engen Freund, mein Vater lebt ja leider nicht mehr, aber sein enger Freund Enno Glanz, den man hier in Hamburg ja auch vom Erdbeerhof Glanz kennt, die haben dann zusammen so eine Form bauen lassen von einem Bootsbauer, weil die Dinger sind aus dem gleichen Material, glasfaserverstärkter Kunststoff, GFK, also wie ein Ruderboot sozusagen. Mhm. Und dann ging es los, 1991 glaube ich damit, ja.
Und war das von vornherein ein Erfolg oder waren die Leute erst so ganz irritiert?
Was diese Erdbeerkörbchen? Das war richtig erfolgreich, weil das war so was ganz Neues, dass so ein Erdbeerhäuschen aussieht wie eine Erdbeere. Heute gibt es ja fast gar keinen Stand mehr, der nicht aussieht wie eine Erdbeere gefühlt.
Aber das stimmt, heute gibt es ja auch die Spargelstände, gibt es ja einige von. Die Idee hat sich ja dann offensichtlich durchgesetzt und verbreitet. Genau. Aber du hattest noch mehr Ideen, du wolltest irgendwann einen Erlebnishof, nicht nur einen Erdbeerhof. Wie kam das?
Das ist so eigentlich so am Anfang Stück für Stück durch diesen Hofladen, also in Rövershagen, da wo mein Erdbeerhof damals gegründet wurde. Da gab es dann einen kleinen Hofladen, wo wir auch so andere Dinge verkauft haben. Meine Mutter hatte damals schon in Warnsdorf in Ostholstein immer einen Weihnachtsmarkt jedes Jahr gemacht. Also hatten wir schon das so ein bisschen im Blut, meine Schwester und ich, auch so, dass man auch andere Dinge noch verkaufen kann, außer Erdbeeren, irgendwelche Deko-Sachen und sowas alles. Oder vielleicht eine Schmalzstulle, Erbsensuppe, einen Glühwein und so. Und so fing das dann in Rövershagen so ganz klein an mit wirklich Mini, aber eine Erdbeertorte und eine Tasse Kaffee und so. Und dann ein Spielplatz und dann wurde das halt immer so mehr. Und eigentlich erst 2007, also viele, viele Jahre später, hatte ich dann zufällig so ein Fahrgeschäft, eine Traktorbahn gesehen in der Zeitung, habe dann rausgefunden, wo die her ist und wer die herstellt, aus der Schweiz, ein Hersteller. Und dann bin ich da so reingerutscht in diese Freizeitpark-Industrie, kann man sagen. Ja. Und dann war das auch das erste Mal dann 2008 auf einer Messe in Las Vegas, auf einer Freizeitparkmesse. Da hatte mich diese Firma eingeladen, diese Hersteller von dieser Traktorbahn. Und dann nahm das wirklich so ganz rapide seinen Lauf. Und ich habe da auch sehr stark den Feuer gefangen und fand das plötzlich irgendwie unglaublich schön, diese Branche.
Ja, und es ist ja auch angenommen worden, denn ihr habt ja auch eine gute Lage. Man muss bei euch ja quasi vorbei, wenn man auf die Insel Rügen möchte.
Ja damals gab es die A20 noch nicht.
Ach so, und da sind alle diese Landstraße gefahren.
Ja, und ich hatte, als die gebaut wurde, ich hatte große Angst, erinnere ich noch, oh mein Gott, wenn die A20 kommt und wird noch jemand nach Rövershagen kommen. Aber das hat man gar nicht gemerkt.
Nee, im Gegenteil, ist ja immer größer geworden. Ja. Wir haben ja gerade schon gehört, 8 Erlebnisdörfer gibt es. Wie viele Mitarbeiter hast du?
Jetzt in der Hauptsaison sind es etwas über 5.000 man rechnet das ja so um, weil wir auch Saisonkräfte haben in sogenannte Fulltime-Äquivalent, also FTI. Und dann sind es so 2.700.
Wahnsinn. Also was ist deine Unternehmensphilosophie? Gibt es die?
Eine Unternehmensphilosophie? Das weiß ich gar nicht genau.
Also oder irgendwas, was dir ganz wichtig ist, wenn du dran denkst, wie du dein Unternehmen führst?
Ja, wir haben so mal so im Familienrat, wenn man so will, mal so 6 Adjektive entwickelt, nach denen wir Karls ausrichten. Das ist viele Jahre her, da war das mal so ein bisschen, da war ich nicht mehr ganz glücklich mit unserer Entwicklung. Alles ein bisschen zu trashig irgendwie geworden, schon ewig her. Und dann haben wir abends mal in einem Restaurant gesessen und haben 6 Adjektive aufgeschrieben. Mal sehen, ob ich die schnell zusammenkriege. Authentisch, liebevoll, kreativ, augenzwinkernd, familiär und großzügig.
Kann ich, wenn ich jetzt dran denke, an meine Besuche durchaus
unterschreiben. Ja, dann haben wir gesagt, so jetzt fangen wir an, Karls so auszurichten, dass das so unsere Leitlinie ist. Ja. Irgendwann kam dann auch Nummer 7, das Adjektiv natürlich dazu. Und das hat enorm was mit uns gemacht. So ist alles schöner geworden. Und ich hatte damals
liebevoller.
Gesagt, liebevoller, genau.
Mhm. Ja. Löbt, kann man ja nur sagen, hier im Norden. Ne? Und erfolgreiche Landwirtschaft, das weißt du ja, braucht ja nicht nur so eine Vision, sondern auch Herzblut und ganz wichtig, auch sowas wie Wasser und Arbeitskräfte, Ressourcen, die in Zukunft noch umkämpfter sein werden als heute. Johanna Lippert hat sich eine Erfindung angeschaut, die das zumindest etwas abfedern könnte.
Auf diesen Feldern stehen die Köhlers seit 1567. Elise Köhler hat den Familienbetrieb in einem Ortsteil von Lehrte übernommen, steckt sehr viel Herzblut und Unternehmergeist hinein.
Moin, ich bin Elise. Ich stehe hier auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb in Immensen in der Nähe von Hannover. Ich führe mittlerweile schon in der 16. Generation und zeige euch jetzt mal, was wir hier so machen.
Elise Köhler beackert 500 Hektar sandige Böden. Sie baut Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben, Weizen und Mais an und hat um die 40 Mitarbeiter.
Ich finde, wir haben den wichtigsten Beruf auf der Welt, weil wir eben ja, die Welt ernähren. Und das ist was sehr Sinnstiftendes, finde ich. Also man weiß, wofür man das Ganze tut und man arbeitet nicht einfach nur irgendwas ab, sondern man hat eben wirklich auch einen Mehrwert dahinter.
Die Jungunternehmerin sieht Landwirtschaft als Wirtschaft, hat das Ganze von der Pike auf gelernt. So hat sie auch die Auswirkungen des Wetters auf die Ernte immer fest im Blick. Ein wichtiges Standbein für sie sind die Zwiebeln.
Die Zwiebel ist sehr feinfühlig im Anbau. Also sie verzeiht keine Fehler. Man sieht das hier auch schon. Die sind schon ein bisschen in den Spitzen abgetrocknet. Wir haben zwar schon beregnet, aber man hätte auch da schon mal ein, zwei Tage früher anfangen können. Das ist immer so eine Abwägung zwischen den Kosten natürlich, die man hat, und dem Nutzen dann. Und man ist jetzt halt immer schon in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Also welche Kulturen kommen wohin? Ich muss Saatgut bestellen, ich muss jetzt teilweise schon Dünger vorbestellen und man ist jetzt gefühlt schon wieder in der nächsten Aussaat.
Mit angepackt hat sie schon als Mädchen auf dem Hof ihres Vaters Ernst Köhler. Zurück wollte Papakind Elise immer.
Ich war wieder hierher gekommen, um eben in die Fußstapfen von meinem Papa zu treten und den Landwirtschaftsbetrieb weiterzuführen. Leider ist er sehr schnell krank geworden und dann auch nach einem Jahr verstorben. Und dann bin ich eben ungewollt schneller in die Chefsituation gekommen. Vorher habe ich in meinem zweiten Leben quasi, war ich in Münster und habe Jura studiert. In meinem ersten Leben war ich Tanzlehrerin. Meine Rolle hier auf dem Hof, tatsächlich tanzen sie alle nach meiner Pfeife, ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis man jetzt auch so ein bisschen die Strukturen an sich angepasst hat natürlich, aber ich muss sagen, so insgesamt klappt das ganz gut.
So, das sind die Kartoffeln für morgen. Die werden nämlich ganz früh schon verladen bei unserem Händler, deswegen haben wir die jetzt schon vorbereitet und das werden dann Chips. Das ist eine Chipskartoffel und die wird dann direkt verarbeitet im Werk, morgen schon. Und dann kommt die in eine Chipstüte. Und dann können wir sie zu Hause auf dem Sofa genießen.
Die 29-Jährige genießt ihr Leben als Managerin und Macherin. Zu ihrem Betrieb zählen auch noch Gartenbau, eine Biogasanlage, Verpackungen und ein Online-Shop. Und dann das neueste Standbein, eine kleine Sensation.
Jetzt oder in den nächsten Jahren irgendwann eigentlich das Klima, was vor 10, 20 Jahren eher unten in der Pfalz zum Beispiel war. Und es wandert eben alles ein bisschen nach oben. Und dadurch ermöglicht das natürlich auch hier den Weinanbau. Wir haben tatsächlich hier einen kleinen Südhang und eine wunderschöne Ausrichtung, weil man nämlich hier relativ weit dann gucken kann. Und deswegen war das mal Papas Lieblingsplatz, weil er auf sehr viele seiner eigenen Flächen hier schauen kann. Also so ein bisschen Köhlerland hier hinten. Und deswegen finde ich es besonders schön, dass hier jetzt sein Weinberg steht. Und wir haben ihn tatsächlich auch in Abstimmung mit unseren Social-Media-Followern Ernstberg getauft.
Den Ernst Wein verkauft Elise Köhler in ihrem Online-Shop. Wohlsein vom Südhang in Lehrte.
Wow. Ja, ein tolles Porträt von Andreas Moll über eine tolle, fantastische Macherin. So sympathisch. Da kam dir bestimmt auch einiges bekannt vor, gerade bei dem, was sie gesagt hat als Unternehmerin.
Oder? Ja, nee, aber ich bewundere das auch so. Ich bin ja auch so in der Landwirtschaftsbubble, so ein bisschen höre auch ein paar Podcasts, die mit Landwirtschaft zu tun haben, und beobachte jetzt in den letzten Jahren eigentlich, dass auch viele junge Leute, auch junge Frauen so in die Landwirtschaft gehen. Das war ein paar Jahre so gar nicht en vogue, aber jetzt ist das, finde ich, gut.
Ja, und vor allem eine mit richtig vielen Ideen. Also, ja. Da seid ihr euch ja ähnlich, jetzt sogar Wein angebaut.
Ja, super. Ne? Fand ich richtig gut. Kann ich noch nicht. Ja.
Also von daher, vielleicht matcht das sogar, dass ihr euch mal austauscht, weil es ist ja toll, dass es überhaupt im Moment so viel Innovationskraft da ist. Ne? Also, dass viele Leute sich Gedanken machen, was könnte man ändern, wie könnte man es noch machen. Muss ja nicht immer alles so bleiben, wie es mal war. Kann auch gar nicht, davon abgesehen.
Genau.
Aber sie hat gerade gesagt, bei ihr tanzen alle so ein bisschen nach ihrer Pfeife. Das liegt auch daran, weil sie vorher getanzt hat. Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe nicht getanzt, aber ich versuche natürlich mir auch Mühe zu geben, dass irgendwie die Dinge so in meinem Sinne laufen. Aber es ist auch ein Teamwork natürlich. Ne?
Für Leute, die noch nie da waren bei den Erlebnis- oder in den Erlebnisdörfern, was macht euch aus? Was ist besonders? Was erlebt man da?
Es ist so, man kann so ein paar Stunden da so rumschnökern. Es gibt die Schaumanufakturen, man kann Dinge einkaufen, kann was essen, Kaffee trinken, leckeren Kuchen essen und kann auch, wenn man Kinder hat, kleinere Kinder, sagen wir so bis 12 vielleicht, auch Spielplätze, Fahrgeschäfte. Es ist so eine Mischung aus vielem eigentlich. Aber es ist auch für jeden was dabei eigentlich. Das macht Spaß zuzugucken, wie man Bonbons herstellt.
Ja, und es wird immer größer. Hier sehen wir Rüversagen und man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn man vorbeikommt, ist wieder ein Häuschen entstanden oder gibt es eine neue Idee.
Ja.
Oder?
Stimmt,
das
ja.
Wächst das und wächst
das
und wächst.
Das ist auch ein Teil der vielleicht des Erfolgs, so dass das auch immer sich ein bisschen weiterentwickelt und verändert.
Und ihr expandiert, du hast gerade vor 3 Wochen erst in Nordrhein-Westfalen ein Erlebnisdorf eröffnet. Ja. Wie kommt es da an? Nicht im Norden,
mega.
Sondern in, ja?
Ja, wirklich. Also wir sind da total beeindruckt. Also wir sind jetzt, ja gestern war der 21, also 3 Wochen ist das jetzt her, die Eröffnung. Und wir sind so überwältigt, was da los ist. Ich meine, da wohnen natürlich auch viele Menschen in Nordrhein-Westfalen und in der Ecke, insbesondere in Oberhausen ist das. Und sind ganz glücklich, dass das auch da so geliebt wird, ja.
Diese Ideen habe ich schon angesprochen, dass es immer ein bisschen verrückt ist. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen jetzt, da in Oberhausen, gibt es irgendwie eine
Curryversum.
Curryversum,
genau, da lebt
gefahrene Currywürste oder
genau,
sowas.
Genau, hoppelt man auf so großen Currywürsten durchs Curryversum und kann dann natürlich auch Currywurst nachher essen. Mit Erdbeersoße übrigens, also mit Erdbeer-Currysoße.
Und es gibt auch die Dönerspieße. Was machen die und wo sind es die?
Das haben wir jetzt an 2 Standorten in Berlin, an unserem Standort und jetzt im Ruhrgebiet. Da also ein Erdbeerdöner, wo man Erdbeerdöner essen kann. Da gibt es auch ein großes Fahrgeschäft, was wir uns da haben. Wir bauen das, ein riesiger 12 Meter hoher Dönerspieß, wo man mit 12 Personen so in so einer großen Ellipse da rumfliegt.
Das können wir mal eben zeigen, weil diese Fahrgeschäfte, das ist ja so eine Leidenschaft von dir, glaube ich.
Ja.
Du liebst Fahrgeschäfte. Woher kommt das?
Ich habe mich da so reingegroovt. Ich war gar nicht so ein Freizeitpark-Nerd. Inzwischen arbeiten ja bei uns wirklich viele so Nerds, die das so aus Überzeugung auch machen. Und bei mir kam das ja ganz spät eigentlich erst. So, ich war mit meinen Eltern früher mal im Hansapark in Sirksdorf oder einmal in den USA in Disney World. Ja. Aber hatte nicht so eine ganz große Leidenschaft. Das ist jetzt so über die Jahre gekommen und wird immer schlimmer gerade bei mir.
Und hier sieht man, das wird offensichtlich auch immer größer. Nicht nur schlimmer, sondern sind...
Das in Berlin an unserem Standort, genau.
Heißt das, du wirst auch irgendwann so den Hansaparks oder so Konkurrenz machen? Also
ja, ach, so würde ich das gar nicht sehen. Also Karls ist doch da irgendwo anders gestrickt, weil wir per se keinen Eintritt nehmen. Und dann zahlt man also nur das, was man nutzt und so. Also weil unser Konzept doch stark auf diesen Manufakturenmarkt und die Manufakturen und Gastronomie ausgerichtet ist.
Und wie kommt ihr auf diese verrückten Ideen?
Also ich habe selber so... Also Ulrike und ich, meine Schwester und ich, haben so durch unsere Mutter sehr viel mitgekriegt von so, also falls sie es sieht, die hat uns viel so von so ein bisschen verrückter Kreativität mitgegeben.
Ja.
Und jetzt haben wir so einen Weg gefunden, das auch voll auszuleben.
Und wenn du manchmal wieder so eine verrückte Idee hast, gibt es da nicht welche, die sagen, ganz ehrlich, wer soll denn das kaufen oder damit fahren oder so? Was sagst du dann?
Ich habe so einen Typen im letzten Jahr kennengelernt, der hat den Gastronomiepreis gewonnen, also 2025, den Deutschen Gastronomiepreis, ein Holländer. Und der hat, ich sage das einfach mal, auf der Bühne wurde er gefragt, nämlich warum er so erfolgreich ist.
Ja.
Und dann hat er gesagt, you have to piss people off. Also das heißt sozusagen...
Darfst du nichts draus machen eigentlich,
ja,
oder?
Also nicht jedem gefallen wollen, weil wenn man jedem gefallen will, dann gefällt man vielleicht am Ende gar keinem mehr. Also ein bisschen polarisieren gehört dazu und inzwischen kann ich das auch ganz gut ab, wenn das mal nicht so gemocht wird.
Gibt dir der Erfolg denn immer recht oder hast du auch schon mal so richtig daneben gelegen?
Ja, oft.
Ja, und dann denkst du dir aber, okay, dann... Aufstehen, ja, ohne richten, weiterlaufen.
Ist es okay. Wir hatten auch mal, das war schon lange her, 2001, einen großen Misserfolg, dass wir so einen ganzen Betrieb in Betrieb genommen hatten in der Nähe von Rostock, der dann wirklich komplett gescheitert ist. Das hat sehr wehgetan. Und jetzt, also Fehler passieren natürlich nonstop und dann lernen wir draus und versuchen neu zu denken.
Mhm. Ja. Neu denken, das passt ja auch zu dem, was gerade so passiert. Klima verändert sich, die Bedingungen verändern sich, Mitarbeiter bekommt man nicht mehr so leicht. Deshalb müsst ihr alle, die Unternehmer, neu denken. Und wir haben ein Beispiel, das ist jetzt Johanna Leper mit dem Beitrag, wo eben auch die Landwirte sich Gedanken machen und auf neue Ideen gekommen sind.
Es gab viel Sonne in den letzten Tagen. Die Kartoffeln haben Durst. Gerd Lange und sein Sohn Justus müssen dringend die Regenkanone umstellen. Schwere Arbeit und bei 30 Hektar Kartoffeln ein Job in Dauerschleife. Denn die Sandböden hier im Landkreis Celle schlucken viel Wasser. 74 Millionen Liter darf der Betrieb pro Jahr verbrauchen. Das schreibt die Wasserbehörde vor.
wenn man die Pflanzen optimal versorgen will, reicht es nicht. Wir müssen schon überlegen, welche Schläge wir außen vor lassen. Die Grundwasserneubildung ist ja auch nicht unendlich. Wir müssen da schon ein bisschen mit wirtschaften, ne?
Eine kostbare Ressource. Gerade die Kartoffeln brauchen viel Wasser, um sich gut zu entwickeln und auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Doch nicht jeder Tropfen aus der Regenkanone kommt da an, wo er hin sollte. Etwa 10% gehen durch Wind und Verdunstung verloren. Nicht das einzige Problem.
Die Hauptnachteile in meinen Augen auf jeden Fall Punkt 1, die Arbeitszeit, die dabei erforderlich ist. Und vor allem die Zeitpunkte, wo diese Arbeit anfällt. Also wenn man jetzt wirklich ein kleines Beregnungszeitfenster hat, wo man bewässern darf, dann ist das ja manchmal nachts. Dann muss man halt auch die ganze Nacht nutzen und zusehen, dass die Maschine auch die ganze Nacht durchläuft. Dann muss man mitunter nachts aufstehen und die Maschine dann umstellen.
Mit Fachkräftemangel im Nacken keine gute Perspektive für den Betrieb. Seit 4 Jahren arbeitet Justus Lange deswegen gemeinsam mit einem Team an einer Beregnungsalternative, dem sogenannten Rain Butler. Die Maschine ist noch in der Testphase. Das ist die kleine Version. Der Clou? Der Rain Butler fährt autonom, gesteuert über GPS. Am Handy kann Justus Lange ihn in Bewegung setzen oder stoppen, bekommt auch Fehlermeldungen. Die Beregnungsroute spielt er der Maschine vor der Fahrt ein.
Anhand der GPS-Daten von Pflanzen oder von den Fahrgassen, die auf den Feldern angelegt sind, daraus bauen wir halt einen Fahrplan für die Beregnung. Und der besteht aus mehreren Segmenten und da orientiert sich die Maschine letzten Endes auf dem Feld dann dran.
Vorteil gegenüber der Regenkanone: Der Rain Butler fährt seine Route auf dem Feld selbstständig, muss nicht umgesetzt werden. Das spart eine Menge Arbeitszeit. Die Entwicklung der Maschine begleitet Wissenschaftler Klaus Röttcher. Der Rain Butler verbraucht etwa 10% weniger Wasser als die Regenkanone, schätzt er. Das hilft, besonders hier in einer der beregnungsintensivsten Regionen Deutschlands. Tendenz steigend. Denn die Landwirtschaft in Niedersachsen wird im Jahr 2050 30% mehr Wasser verbrauchen als heute, so seine Prognose.
Aufgrund dessen eben, dass einerseits bewässerte Fläche steigt und der Wasserbedarf auf den Flächen. Und das wiederum liegt hauptsächlich am Klimawandel.
Für Landwirte wäre ein Rain Butler eine Rieseninvestition. Wohl nicht für alle erschwinglich. Trotzdem, Justus Lange schaut optimistisch in die Zukunft.
Wenn man damit die Arbeit erleichtern kann und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe hier aufrechterhalten kann, das war auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit.
Autonome Feldberegnung. Eine Idee für die Landwirtschaft der Zukunft?
Ein Rain Butler. Oh, du hast gerade so interessiert zugeschaut. Hast du ja schon einen oder brauchst du jetzt einen?
Ja, Wasser spielt bei uns natürlich eine Riesenrolle, ja. Beregnung von Erdbeeren. Weil die Erdbeeren, die mögen das halt nicht, wenn die von oben beregnet werden, weil die dann anfangen zu faulen. Und deswegen legen wir immer schon beim Pflanzen so Tropfschläuche mit rein und haben ein riesengroßes Becken gebaut vor 10 Jahren, glaube ich, wo wir den ganzen Winter Regenwasser sammeln. 300.000 Kubikmeter Regenwasser. Und von da aus beregnen wir dann den ganzen Sommer alle Felder. Also jetzt auch natürlich täglich noch, solange wir Erdbeeren haben.
Ja, und ihr habt, glaube ich, auch alles hochgeholt von der Erde, ne? Und habt Stellagen
noch nicht alles, lassen. Aber das ist so, wir sind dabei. Jetzt im nächsten Jahr sind wir so bei etwas über 50% der Ertragsmenge, dass wir die in Stellagen angebaut haben. Genau. Das ist natürlich, also A, ist es ein Riesenvorteil, dass die Erdbeeren in der Luft hängen. Also dann ist
nicht
das
so sandig
Thema
sind.
Voll. Ja, das sowieso. Das dürfen sie auch so nicht sein. Aber die hängen vor allem in der Luft, ja, und fangen nicht an zu faulen. Mhm. Also Stichwort Pestizideinsatz, das kann man damit komplett minimieren. Und natürlich eine viel bessere Arbeitsbedingung für,
klar,
die Ernte.
Du musst nicht so tief bücken, ja, du kannst es so schön.
Und kannst dann auch viel mehr Kilo pro Stunde pflücken, dann verdienen alle mehr. Und das hat also sehr viele Vorteile.
Aber es gibt doch wahrscheinlich auch Anlass so ein bisschen zur Sorge, wenn man gerade gehört hat, 30% weniger Wasser eventuell in schon 4 Jahren, 2030 wurde ja gerade genannt,
ja.
Niedersachsen. Ich meine, ihr habt jetzt ein System entwickelt,
ja,
aber trotzdem diese ganzen Klimaveränderungen, beunruhigen die dich?
Ja, also natürlich höre ich mir das alles immer mit sehr viel Aufmerksamkeit an. Es ist aber so, dass die Regenmenge pro Jahr momentan, also zumindest in Mecklenburg-Vorpommern oder in Norddeutschland, in den letzten Jahren leicht gestiegen ist, auch durch den Klimawandel. Mehr Verdunstung. Und da ist es wichtig für uns, dass wir eben Regenwasser, also die Pflanzen mögen sowieso gerne Regenwasser. Mhm. Wir nehmen seit vielen Jahren schon kein Brunnenwasser mehr. Und Regenwasser ist eigentlich genügend da. Man muss es nur sammeln. Das ist sehr aufwendig. Also dieses Becken, das ist über 5 Hektar groß, 8 Meter tief. Oh. Das macht Arbeit, aber dann hat man halt das gute Gefühl im Sommer, dass da genügend Wasser ist.
Und man muss einmal richtig investieren, ne? Und Geld in die Hand nehmen, ja, und sagen, okay, ich bereite mich auf die Zukunft vor, genau, auch wenn die Gegenwart dadurch ein
aber
bisschen
ohne Wasser ist das
hart wird.
Mhm. Nichts.
Ihr seid ja noch einen Schritt weiter gegangen. Ihr habt nun nicht nur die Stellagen, sondern ihr entwickelt auch gerade Roboter, die euch beim Ernten, ja, helfen, weil vielleicht ja auch Mitarbeiterinnen immer schwerer zu kriegen sind.
Ja,
ne?
Ja, genau, hier, ja, ist unser kleiner vom Fraunhofer Institut. Ja, wir haben jetzt inzwischen verschiedene Modelle, also humanoide Roboter.
Hat der einen Namen? Robert 2?
Der heißt Las Vegas.
Oh, wow. Also spielerisch.
Der heißt Las Vegas, weil wir den da auf einer Messe gekauft, ja, haben. Das ist der einzige Grund. Ja.
Aber der ist nicht nur zum Spielen, ne?
Sondern nein, natürlich
was,
nicht.
Was soll oder was macht der?
Der soll, also wir sind dabei mit unserem Robotikteam eben humanoide Roboter dazu zu bringen, Erdbeeren zu pflücken, mhm, zu ernten. Weil es ist ja so, als ich den Betrieb in Rövershagen gegründet habe, da hatten wir nur polnische Erntehelferinnen und Erntehelfer. Dann kam eine Phase, weil in Polen die Wirtschaft so stark gewachsen, ja, ist, dass die natürlich, ich meine, niemand kommt auf die Welt und will Erdbeerpflücker werden. Das ist nur, wenn die Lohndifferenz so groß ist, dass man sagt, ich mache das, weil da verdiene ich viel. Ja. Dann kam die Phase, als in Polen die Entwicklung so stark war, dass denn ukrainische Studentinnen und Studenten bei uns waren über 12 Jahre bis zum Kriegsausbruch. Dann durften die Männer nicht mehr ausreisen, die Frauen wollten auch zum Teil nicht aus Solidarität und so weiter. Und dann haben wir nochmal umgeschwenkt und sind jetzt fast nur noch mit rumänischen Erntehelferinnen und Erntehelfern bei der Ernte. Aber es ist ablesbar, dass auch in Rumänien die Wirtschaft so stark steigt, dass der Tag kommen wird in den nächsten 5 oder 10 Jahren, wo es einfach keine Erntehelfer mehr gibt. Und wenn wir weiter regionale Erdbeeren haben wollen, dann geht es, glaube ich, nur mit humanoiden Robotern.
Glaubst du, es wird die Zukunft sein, schon,
ja,
in ein paar Jahren, dass ihr künstliche Intelligenz nutzt und Robotik,
total,
um zu ernten?
Ja, sonst wird es keine Erdbeeren mehr geben.
Wie war denn die Ernte dieses Jahr?
Die war eigentlich gut. Also wir sind ja noch mittendrin so mit den ganz späten Sorten. Und das war so eine, wollen wir sagen, ziemlich gute, nicht die beste Ernte, ja, aller Zeiten. Die ist ein paar Jahre schon her, aber das war eine ziemlich gute Ernte bis
jetzt. Und die Zeit ist, oder die Erntezeit ist auch recht lange. Du hast mal gesagt, bis Oktober. Ich hätte gedacht, schon fast zu Ende.
Nee, wir haben noch so diese immer tragenden Sorten. Da gibt es inzwischen auch einige, die sehr gut schmecken. Und die ernten wir jetzt noch bis Ende Oktober und haben auch noch täglich so 150 Standorte geöffnet.
Ja, auf dem Markt habe ich auch gesehen, gibt es noch jede Menge Erdbeerkörbchen. Aber du bist ja nicht nur technisch visionär, sondern du bist ja auch über Grenzen gehend, würde ich jetzt mal sagen. Du expandierst, du willst raus aus Deutschland. Natürlich nicht ausschließlich, aber du wagst dich in die USA.
Ja.
Da haben doch bestimmt auch viele gesagt, sag mal, was soll das denn jetzt?
Ja.
Du machst ja nicht dort ein Erdbeerfeld.
Nee,
du willst ja nicht Erdbeer bauen, ein Erlebnisdorf.
Ja, genau,
in Oxnard. Im Land der Erlebnisdörfer, kann man
Im
sagen.
Im Land der Erlebnisdörfer, in die Höhle des Löwen.
Ja, wie bist du darauf gekommen? Morgen geht's ja los, morgen fährst du hin.
Genau, das am Sonnabend ist die Abrissparty, da auf unserem Grundstück stehen ein paar alte Gebäude, die abgerissen werden.
Wir können mal ein Bild zeigen, das ist an der kalifornischen Küste ein kleiner Ort. Ich glaube, das habt ihr
das heißt,
mit dem Leuchtturm.
Ja, das heißt Oxnard.
Ja.
Und der den kenne ich schon. Ach, das ist da am Channel Island heißt das, dieser Kanal da. Und davor ist der direkt der Pazifik. Und
ist ja traumhaft,
Oxnard,
die Lage.
Ja, ist traumhaft. Wir haben auch 40 eigene Bootsanlegeplätze. Also man kann auch mit dem Boot zu Karlstadt kommen. Und die Oxnard ist eine Erdbeeranbaustadt.
Ja.
Nördlich von Los Angeles, direkt am Pazifik. Strawberry Capital of the World nennen die sich selbst. Mhm. Und deswegen kenne ich das auch schon seit...
Erdbeerhauptstadt der Welt.
Ja. Und, und als hier diese Idee entstanden ist, in Kalifornien was zu machen, da hat unser Projektleiter Axel Stelter, der hatte dann mehrere Grundstücke auf seiner Karte und dann eine Stadt war Oxnard. Ich sage, Oxnard kenne ich, da war ich schon 1000 Mal mit meinem Vater damals schon als Kind und bei Erdbeerbauern zu Besuch, um so Erfahrungsaustausch und so. Und dann war mir die Stadt natürlich gleich sehr sympathisch.
Aber wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, jetzt nach Amerika zu gehen?
Ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen Abenteuerlust.
Trotz Trump.
Und ja, es ist, die Idee ist älter als Trump sozusagen, aber... Es ist, ich hatte mal in einem Interview vor vielen Jahren, da hatte der Reporter mich gefragt, was ein großer Traum wäre. Und dann habe ich so mehr oder weniger aus Quatsch gesagt, es wäre toll, wenn es Karls irgendwann mal in Kalifornien gäbe. Und das hatte dann wiederum die Eltern von unserem Projektleiter, die wohnen in Rostock, die haben das in der Zeitung gelesen. Er wohnte damals schon in den USA.
Ja.
Und die haben ihm dann diesen Zeitungsartikel ausgeschnitten und per Post geschickt. Und dann hat er mir geschrieben, ich kannte den damals nicht, und meinte, ob das ernst gemeint ist, weil er würde mir dann gerne helfen und so. Und dann habe ich erst mal gesagt, so, nee, eigentlich nicht. Aber dann irgendwie hat es sich dann doch ergeben.
Wahnsinn, also das finde ich echt mutig.
Ist auch ein krasses Abenteuer.
Ja.
und macht aber jetzt morgen alleine die, also übermorgen ist ja dieses große, diese Demolition Party.
Wo Demolition dann, Party heißt was?
Also diese, das, also so eine Tradition in den USA, dass also dieser auch Abriss von Häusern im Grunde zelebriert wird, also bevor man neu baut. Mhm. Und wir müssen die alle abreißen und da ist dann, also wir haben 500 Gäste und der Bürgermeister hält eine große Rede und dann haben wir 20 Künstler, die mit den Kindern den Bauzaun anmalen mit so Erdbeermotiven und Live-Musik und Burger-Essen und sowas alles.
Wahnsinn, also da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob das funktioniert.
Ja, das ist übermorgen, ne? Um 11 Uhr. Ich bin da auch, ich freue mich da auch toll drauf.
Ja, wahnsinnig aufregend. Und wie du sagst, also da gibt es natürlich, vorher haben dir schon immer Leute gesagt, bei kleineren Ideen, oh mein Gott, ob das was wird. Ich nehme an, jetzt haben auch einige gesagt, jetzt wird er größenwahnsinnig.
Jetzt, wird er, ne? jetzt dreht er durch.
Jetzt wird er durch. Strawberry Fields Forever.
Genau. Aber es sind viele Leute auch, die da mitmachen wollen. Also so aus unseren Karlsianern, die sagen, Mensch, können wir da auch mal 6 Monate arbeiten?
Karlsianer,
so.
Das klingt ein bisschen wie eine Sekte.
Ja.
Die haben alle so ein Tattoo bei dir.
Nein.
Die haben keine irgendwie Uniform oder Arbeitsklamotte an, die haben alle so ein
Einfach Tattoo. Nur ein Tattoo.
Genau, ja, die genau. Karlsianer. Also viel Glück, ich finde es super.
Danke.
Und vor allem auch, weil so viel pessimistische Stimmung ja ist, ne? Eher so hat man halt immer das Gefühl, alle haben Angst, irgendwie trauen sich nicht, weil keiner weiß, wie es morgen wird. Und du sagst, no, go for it.
Ja, ich sehe die Dinge oft positiv.
Ja. Schaffst du es denn überhaupt noch, ins Kino zu gehen?
Ja, ich gucke gerne Filme. Ich habe jetzt gerade Spider-Man geguckt. Jetzt will ich unbedingt noch Minions gucken. Toy Story, solche Filme gucke ich nämlich auch wirklich gern, weil mich, da fühle ich mich ja dann auch immer sehr inspiriert, weil ich auch immer gerne verstehe, Filme, ja, auch was Kinder so bewegt. Mhm. Einfach um da nicht den Anschluss zu verlieren, sozusagen.
Ich hätte gedacht, du schaust es gar nicht mehr, wahrscheinlich groß Filme zu gucken oder ins Kino zu gehen.
Ich suche die da irgendwie auch auf Streaming-Diensten und ich gucke viel.
Wie sieht denn dein Tag überhaupt aus?
Wie sieht mein Tag aus? Also ich versuche regelmäßig, also eigentlich täglich, so meine Frau hat so eine eigene Stephanie-Dahl-Methode entwickelt, also so, es geht so um Atmung, Eisbaden und ein paar Bewegungsabläufe, was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. So
sie ist Yoga-Lehrerin.
Die ist eigentlich so, damit hat es angefangen mit Kundalini, macht aber viel so in Sachen so Wellbeing und glücklicher werden mit einfachen Mitteln und das... ein paar, die Leckerbissen davon habe ich mir sozusagen rausgenommen und das dauert so 20 Minuten und das mache ich morgens. Und dann versuche ich irgendwie möglichst keine Routinen in meine Woche reinzubringen, weil ich da, das habe ich mal probiert, das klappt bei mir gar nicht, sondern so möglichst, dass jeder Tag ganz anders wird mit viel Abwechslung und unterwegs sein und sowas alles. Ja, Sachen angucken, neue Sachen lernen.
Das heißt, du bist immer überall auf den verschiedenen wahrscheinlich.
Ich mag nicht im Büro sitzen, ich habe keinen Computer, ich habe nur ein Handy und bin immer unterwegs und wie gesagt, versuche möglichst viel Abwechslung in mein Leben zu bringen.
Du hast jetzt noch eine Idee und die bringt auch wieder Abwechslung. Du hast nämlich eine Stiftung gegründet.
Ja.
Und das ist die Robert-Dahl-Stiftung für Inklusion. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir nennen sie, so ist der richtige Stiftungsname eigentlich so nach außen, heißt sie Karls für alle.
Ja.
Und es geht um Inklusion, weil, also Karls wird ja von Millionen von Menschen besucht und oft auch Kinder. Wenn also eine Familie da ist mit einem Kind, was zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder irgendeine andere Beeinträchtigung hat. Und in den meisten Familien ist es so, dass die auch noch gesunde Geschwister haben. Und wenn man dann das mal so miterlebt hat, jetzt muss ich mal ganz doll mich konzentrieren, dass mir wirklich, weil das sehr rührend ist, das Thema, dass denn, wenn dann ein Vater zum Beispiel mit dem Kind, was im Rollstuhl sitzt, am Zaun steht und die Mutter fährt mit der Tochter mit der Traktorbahn. Das ist eine Situation, die wirklich schwer zu ertragen ist irgendwie. Und das haben wir schon ein paar Jahre so beobachtet, haben auch immer ein bisschen was gemacht. Und jetzt haben wir beim letzten Jahr gesagt, ich möchte gerne, dass wir das so wirklich programmatisch, also ganz inklusiv werden bei Fahrgeschäften, Spielplätzen, Ferienunterkünften in unseren Hotels und überall, um so dieses zusammenzubringen, solche Familien, und nicht so zu trennen.
Finde ich ganz großartig und auch so wichtig. Also das merkt man ja erstmal, wenn man behindert ist, wenn man gerade irgendwie, wie viel Sperren es gibt und wie schwierig es ist, auf Plätze zu erreichen und teilzunehmen. Ach,
da gibt es so viel Leid irgendwie. Ja. Und wenn man dann, ich rede jetzt auch mit, also immer wenn ich jemanden sehe, so der es sind ja auch Erwachsene, die im Rollstuhl sitzen oder andere Behinderungen haben und wenn die bei uns sind und da sind so Selbstverständlichkeiten, da sind wir in Deutschland komischerweise nicht so weit irgendwie, wie man sich das wünschen würde, dass so zum Beispiel, es gibt so eine, auch so ein Konzept einer Toilette für alle, so Behindertentoiletten sind vorgeschrieben. Aber wenn man ein jugendliches Kind hat oder ein Kind oder einen Erwachsenen, der zum Beispiel gewickelt werden muss, davon gibt es wirklich nicht wenige Behinderte, die gewickelt werden müssen von Betreuern. Und das findet im Moment bei uns, bei Karls und in vielen anderen Betrieben auf der Erde statt. Mhm. Da liegt man also auf der Toilette, auf der Erde Und weil es dafür keine entsprechenden Werkzeuge gibt. Und das alles wollen wir so Stück für Stück jetzt ändern, sukzessive, und sind da mittendrin gerade.
Also finde ich wirklich toll und bestimmt viele andere auch. Und du hast auch gesagt, um Geld auch, das kostet ja auch alles, dafür zu generieren, wirst du 24 Stunden am Stück Achterbahn fahren.
Ja, das ist genau, ja. Wir eröffnen wir eine neue Achterbahn an unserem Berliner Standort, so ein Bumerang-Coaster. Und da habe ich jetzt, Mitarbeiter Manuel, der hatte die Idee, glaube ich, reingebracht aus unserem Team, dass ein holländischer Park genau das gemacht hat. Und da habe ich gesagt, das machen wir jetzt auch. Wir fahren 24 Stunden Achterbahn mit 9 Influencern. Also ja. Ich plus 9 Influencerinnen. Influencer, die hatten wir so öffentlich ausgerufen und suchen auch immer noch welche. Und die Plätze neben uns jeweils, also es sind insgesamt 20 Plätze und die 10 sind ja frei. Die kann man quasi, jede Fahrt kann man kaufen 24 Stunden lang. Und kann man 5 Euro bezahlen, 100 Euro, wer mehr Geld hat, soll mehr geben. Und das geht dann alles in die Stiftung. Und
Wahnsinn. Also ich hoffe, die wird nicht schlecht schon in einer halben Stunde. Ja,
alles Sanitäter da und alles Mögliche.
Nimm eine Reisetablette wahrscheinlich am besten, oder?
Ja, ich habe auch schon alles Mögliche so überlegt und so. Ich will das aber durchhalten irgendwie, ist so mein Ehrgeiz, ja.
Robert, ich finde es ganz toll, was du für Ideen hast, was ihr, man muss ja sagen ihr, weil das ist ja echt eine Teamleistung, stimmt, was ihr da stemmt, alles macht und vor allem, was du dich traust und den Mut. Also von daher weiter so und ich denke, du bist ein Role Model für viele andere. Viel Glück in Amerika und guten Flug morgen.
Danke.
Es kommt morgen Jupiter Jones zu uns, Sänger und Musiker, freuen wir uns sehr drauf. Und bei Ihnen, für Sie, geht es jetzt weiter mit dem Landesprogramm. Wenn Sie mögen, würden wir uns freuen, wenn Sie dranbleiben. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.